Und wie gesagt, die Zahlen sind sehr hoch. Also es ist durchaus möglich, dass das der zweitgrößte oder der größte Ebola-Ausbruch der Geschichte werden könnte. Einfach weil sie das so schnell entwickelt und weil man sehr spät detektiert hat.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 26. Mai 2026 in Atlanta. Ich bin gerade hier bei einer Konferenz an der Emory University, was ganz interessant ist, weil das auch recht nah an der CDC ist, wo normalerweise Ebola-Ausbrüche koordiniert und gemanagt werden. Und heute geht es um Ebola. Ich habe mir gedacht, ich sage mal ein bisschen was zu diesem Bundibugyo-Ausbruch, der gerade aktiv ist. Aber vielleicht ein kleines Recap zu Ebola. Wir haben ja schon mal eine Episode zu Ebola-Viren gemacht, also wenn Sie sich für die ganzen Details und die Geschichte von Ebola-Viren interessieren, würde ich auf die Episode verweisen. Wie gesagt, nur kleines Recap. Ebola-Viren sind Filaviren. Die heißen so, weil sie filamentös sind. Die schauen aus wie Regenwürmer im Prinzip. Sind etwa 80 Nanometer im Durchmesser, aber oft bis zu 1000 Nanometer lang oder sogar länger. Also wirklich so wie ein Faden, wie ein Wurm. Und von Filaviren gibt es einige. Da gibt es Ebola. Ebola-Viren, zur Vielfalt werden wir jetzt gleich kommen. Dann gibt es die Marburg-Viren, das sind auch Filoviren und über die haben wir auch schon mal eine Episode gemacht. Und dann gibt es das Jovio-Cueva-Virus, das ist auch ein Filovirus, das kommt in Europa in Fledermäusen vor. Und wenn man sich die drei anschaut, vom Jovio-Cueva-Virus weiß man nicht genau, ob es Menschen infizieren kann bzw. Krankheiten auslösen kann. Aber die Marburg-Viren und die Ebola-Viren verursachen recht tödliche Infektionen, hämorrhagische Fieber, also Fieber mit Blutungen, mit Mortalitätsraten oft über 50%. Und heute wollen wir eben auf ein spezielles Ebola-Virus fokussieren. Wie gesagt, bei Ebola-Viren gibt es auch verschiedene Spezies. Die Spezies, mit der wir es normalerweise zu tun haben, die auch den großen Ausbruch in Westafrika von 2013 bis 2016 verursacht hat, ist Ebola Zaire. Das ist das größte Problem sozusagen, das die meisten Ausbrüche verursacht. Das zweitgrößte Problem bisher war Ebola Sudan. Das ist eine andere Spezies, ist auch ein Filovirus, ist natürlich mit Ebola Zaire verwandt, aber eben ein anderes Virus. Dann kennen wir noch das Thai Forest Ebola Virus. Das hat nur einmal eine menschliche Infektion ausgelöst und ist in einem Dschungel in der Elfenbeinküste gefunden worden. Ist von einem toten Schimpansen auf einen Menschen übergesprungen, wurde aber danach nie mehr gefunden. Dann gibt es das Reston Ebola Virus, das zu einem Ausbruch in einer Affen-Facility geführt hat, und zwar in einem Vorort von Washington D.C. in Reston. Das hat man dann zurückverfolgt. Das kommt ursprünglich aus den Philippinen, kann auch Schweine infizieren, verursacht aber im Menschen eigentlich keine Erkrankung. Man hat gesehen, dass sich Leute mit dem angesteckt haben, aber nur Antikörper bekommen haben und keine Symptome. Und dann das jüngste Mitglied von Ebola-Viren ist das Bombali-Virus. Da hat man eigentlich nur das Genom gefunden, und zwar in zwei unterschiedlichen Fledermaus-Spezies. Und da hat man auch untersucht, dass dieses Virus mit seinem Spike-Protein wahrscheinlich in menschliche Zellen reinkommt. Kennt man aber auch keine humanen Fälle. Und dann gibt's noch das Bundibugyo-Ebola-Virus. Und um das wird's heute gehen. Zu dem werden wir noch kommen. Also einige Spezies, und ein paar davon verursachen wirklich sehr, sehr schwere Erkrankungen. Bei der Erkrankung, die Ebola-Viren auslösen, handelt es sich eben um das Ebola-Hemorrhagic Fever oder Ebola-Hämorrhagisches Fieber. Und wie der Name schon sagt, führt diese Erkrankung teilweise eben auch zu Blutungen. Wo kommt das her? Beim Bombali-Virus wissen wir, dass das in Fledermäusen sitzt. Bei allen anderen Ebola-Viren wird es vermutet, konnte bisher aber noch nicht nachgewiesen werden. Und die Leute stecken sich vermutlich bei Kontakt mit Wildtieren an. Das ist wahrscheinlich durch Jagen, durch sogenanntes Bushmeat, wo Wildtiere gejagt werden, geschlachtet werden. und im Prinzip für den Konsum vorbereitet werden. Und da kann man sich vorstellen, da hat man natürlich viel Kontakt mit Blut, mit Körperflüssigkeiten. Und die Idee ist, dass sich die meisten Leute, wenn es zu einem Ausbruch anfangs kommt, eben bei Wildtieren anstecken. Und dann kommt es zu Mensch-zu-Mensch-Übertragung von Ebola-Viren. Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung verläuft meist auch über Körperflüssigkeiten, Blut, Erbrochenes, Schweiß. Muttermilch zum Beispiel kann auch zur Übertragung führen. Auch über Sperma. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die in der anderen Ebola-Episode anspreche. Das Virus kann auch im Körper überdauern, auch wenn man schon wieder gesundet ist und die Infektion überlebt hat, und zwar in Organen oder Geweben, wo das Immunsystem nicht besonders aktiv ist, im Auge zum Beispiel, oder eben auch in den Hoden bei Männern. Und da gab es auch Ansteckungen von Leuten, die schon wieder gesund waren und dann Sexualkontakt hatten und ihre Partner angesteckt haben. Also das ist dokumentiert. Die Inkubationszeit bei Ebola, nur ein bisschen noch was zur Erkrankung zu sagen, ist so zwischen 2 und 21 Tagen, also kann recht lang sein. Und die Erkrankung selbst startet oft relativ unspezifisch, fast wie Influenza. Man fühlt sich müde, man bekommt Fieber, man hat keinen Hunger, man hat Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfweh, kann sogar oft sein, dass man einen rauen Hals bekommt, also recht unspezifische Symptome. Und dann kommt es zu Erbrechen, Durchfall, also das Verdauungssystem ist stark mit betroffen, Bauchschmerzen. Ein interessantes Symptom ist auch Schluckauf, chronischer Schluckauf, das ist selten, aber ist auch beschrieben worden. Und es kann, muss aber nicht zu Blutungen kommen, und zwar oft von Schleimhäuten, also von der Mundschleimhaut, aber auch andere Schleimhäute, Augen zum Beispiel, Blutungen unter der Haut. Und das, deswegen nennt sich das die Erkrankung eben Ebola-hämorrhagisches Fieber. Also hämorrhagisch heißt nichts anderes als Blutungen. Und man stirbt dann meistens an einem multiplen Organversagen. Und diese Mortalitätsrate, diese Case Fatality Rate kann richtig hoch sein. Also bei Ebola-Zaire-Ausbrüchen ist das oft 80-90%. Bei Sudan-Ebola-Virus-Ausbrüchen meistens ein bisschen niedriger. Und zu Bundibugyo kommen wir noch. Was man auch im Auge behalten sollte bei Ebola ist, auch wenn man es überlebt, kann es da zu schwerwiegenden Langzeitfolgen kommen, Gehörverlust zum Beispiel, Sehschwäche, aber auch interessante Auswirkungen wie man verliert die Haare, die Augenfarbe kann sich ändern, das geht wieder zurück auf die Infektion im Auge, und das kann eben dazu führen, dass da Zellen absterben und dann kann sich die Augenfarbe ändern. Und wie gesagt, das Virus kann in Geweben und Organen zurückbleiben, wo das Immunsystem nicht so aktiv ist. Und das hat zumindest in einem Fall wieder zu einem Ausbruch geführt, wo eine gesundete Person jemanden angesteckt hat über Sexualkontakte. Und das ist natürlich auch problematisch, weil die Leute, die Ebola hatten und das überlebt haben, sind sowieso schon stigmatisiert. Und dann kommt das noch dazu und das ist natürlich auch hochproblematisch. Aber wie gesagt, grundsätzlich, und das trifft auch auf Bundibugyo zu, die Übertragung ist durch sehr, sehr engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Kontakt direkt mit infizierten Personen, Kontakt mit kontaminierten Gegenständen, und gelegentlich, nimmt man an, kann es auch zur Übertragung durch große Atemwegstäubchen kommen, aber wahrscheinlich nur dann, wenn die Leute gerade in einer hochinfektiös sind, und auch dann nur bei nahem Kontakt. Also was man nicht annimmt, und da gibt es mittlerweile auch sehr viel Erfahrung, ist, dass das Virus eben nicht leicht über die Atemwege übertragbar ist, nicht über Aerosole übertragbar ist. Und das heißt aber auch, dass diese Ausbrüche relativ leicht einzudämmen sind. Ich sage jetzt mal relativ leicht, weil da gibt es natürlich sehr, sehr viele erschwerende Probleme, gerade in der Region, wo es den Ausbruch gab. Aber grundsätzlich kann man Ebola verglichen jetzt mit SARS-CoV-2 oder Influenza doch sehr leicht stoppen. Und das ist natürlich die gute Nachricht. Das heißt, diese Ausbrüche können zwar groß werden, gerade wenn sie Städte erreichen. Das hat man 2013 in Westafrika gesehen. Aber sie lassen sich dennoch eindämmen. Wenn sie in ruralen Gebieten bleiben, sind sie noch einfacher einzudämmen. Gut, und was man auch noch sagen sollte, es gibt Impfstoffe, zwei verschiedene. Und es gibt Antikörpertherapien für Ebola, da gibt es mittlerweile auch einige. Die sind aber alle auf Ebola Zaire zugeschnitten. Und zwar deshalb, weil das eben die größten Probleme verursacht hat. Und beim Ausbruch von 2013 bis 2016 sind diese Impfstoffe bzw. die monoklonalen Antikörper getestet worden und die werden eben seitdem eingesetzt. Und das war eben Ebola Zaire. Bei dem Ausbruch in Westafrika gab es übrigens etwa 28.000 Infizierte und etwa 11.000 Tote. Also das war ein richtig großer Ausbruch. Gegen die anderen Ebola-Virus-Spezies haben wir eigentlich nichts, keine Impfstoffe und auch keine monoklonalen Antikörper. Und das bringt uns zum momentanen Ausbruch. Der momentane Ausbruch wird von der Bundibugyo-Ebola-Virus-Spezies verursacht. Da gab es bisher historisch nur zwei beschriebene Ausbrüche. Also der erste Ausbruch mit Bundibugyo ist 2007 passiert und ist 2008 beendet worden. Da gab es 149 Infektionen, 37 der infizierten Personen sind gestorben. Das ist eine Mortalitätsrate, eine Case-Fatality-Rate von etwa 25%. Und der zweite Ausbruch ist dann in Isiro passiert, das ist in der Demokratischen Republik Kongo, und zwar im Nordosten der DRC, das ist etwa 400 Kilometer von Bundibugyo entfernt. Der ist dann innerhalb von ein paar Monaten im November 2012 beendet worden. Und da gibt es unterschiedliche Zahlen, das kommt ein bisschen auf die Definition drauf an und ob man nur die bestätigten Fälle oder auch die vermuteten Fälle mit reinnimmt. Da gab es etwa 57 bis 62 Infizierte und zwischen 29 und 34 Tote. Das heißt, da war die Mortalitätsrate bei etwa 50%. Das ist eigentlich die ganze Erfahrung, die man mit Bundibugyo hat. Und wenn man sich die Zahlen so anschaut, wurde angenommen, dass Bundibugyo Ebola etwas milder ist als Ebola Zaire, also wegen der 25% Mortalitätsrate und der 50% Mortalitätsrate. Aber ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, kann man das gar nicht sagen, weil es sind nur zwei Ausbrüche. Das ist nicht genug Erfahrung, um zu sagen, naja, das ist jetzt milder als Ebola Zaire oder ähnlich. Und zwar auch deshalb, weil bei Ebola Zaire gab es eben viele Ausbrüche und das fluktuiert mit der Mortalitätsrate auch ziemlich. Genau, und das bringt uns jetzt zum Ausbruch, der gerade aktiv ist. Der hat in der Ituri-Provinz angefangen, das gehört auch zur DRC, Demokratischen Republik Kongo. Das ist jetzt 350 Kilometer von Isiro, also auch wieder nicht so weit weg vom letzten Ausbruch. Ist auch geografisch nicht so weit weg vom Bundibugyo-Distrikt in Uganda. Und da gab es eben eine erste Infektion, wie es aussieht, am 24. April, zumindest da gibt es da einen Report dazu, wo sich eine Person anscheinend infiziert hat und dann Ebola-ähnliche Symptome bekommen hat und dann innerhalb von ein paar Tagen gestorben ist. Am 5. Mai hat man dann die WHO benachrichtigt, dass da ein Ausbruch am Laufen ist und man hat angefangen, Proben von Infizierten zu testen. Allerdings, das ist eine Gegend, wo es normalerweise zu Ebola-Zaire-Ausbrüchen kommt. Man hat mit Tests getestet, die aber für Ebola-Zaire spezifisch waren, die Bundibugyo aber nicht detektieren konnten. Und da waren am Anfang die Proben negativ. Also hat man angenommen, nein, das ist nicht Ebola. Da hat man aber dann nachgebohrt und am 14. Mai wurde dann bestätigt, dass es sich wirklich um einen Ebola-Ausbruch mit Bundibugyo handelt. Und am 15. Mai hat dann die Regierung von der DRC das auch offiziell kundgegeben und die 17. Ebola-Epidemie in der DRC ausgerufen. Also die haben wirklich viele dieser Ausbrüche. Das ist der 17. Ausbruch. Meistens ist es Ebola Zaire, aber diesmal war es in Bundibugyo. Am 16. Mai gab es dann Reports über potenzielle Fälle in größeren Städten, und zwar in Kinshasa. Das ist, soweit ich weiß, die Hauptstadt von der DRC. Das hat sich später herausgestellt, dass der Fall kein Ebola war. Also der Test war negativ im Endeffekt. Das war falscher Alarm. Und dann gab es auch einen Fall in Kampala in Uganda. Kampala hat so 4,5 Millionen Einwohner. Das ist eben die Hauptstadt von Uganda. Und ja, das ist schon mal problematisch, weil wenn das Virus was mal in große Städte schafft, dann ist es viel schwieriger, das einzudämmen, eben wegen der Dichte an Menschen und den ganzen Interaktionen dort. Und so hat auch der große Ausbruch in Westafrika begonnen. Da gab es eben auch Fälle in Städten und dann ist das Ganze groß geworden. Das war das Problem. Am 17. Mai hat es dann die ersten Reports zu Fällen in North Kivu gegeben. Das ist eine Provinz, die unter der Ituri-Provinz liegt, soweit ich weiß. Oder die unter Ituri liegt. Kennen wir da geografisch auch nicht so gut aus. Und da gab es auch schon Fälle in Goma. Goma ist eine größere Stadt in North Kivu. Und am 17. Mai hat auch die WHO schon einen Public Health Emergency of International Concern ausgerufen. PHEIC wird das abgekürzt. Und das heißt einfach im Prinzip, dass die WHO sehr, sehr besorgt ist. Das wird normalerweise nicht leichtfertig ausgerufen, aber ich glaube, denen ist bewusst geworden, dass da ein größeres Problem vorliegt. Da gab es schon viele Verdachtsfälle innerhalb von sehr kurzer Zeit und man hat gewusst, es ist eine andere Ebola-Virus-Spezies, gegen die man eigentlich keine Impfstoffe und keine Antikörper hat. Und ich glaube, deswegen ist es zu der Entscheidung gekommen, relativ schnell. Ja, und am 18. Mai gab es dann schon sehr, sehr viele Verdachtsfälle. Ich glaube, die hatten 516 Verdachtsfälle, was Erkrankungen betrifft und 131 Verdachtsfälle, was Tote betrifft schon und 33 bestätigte Infektionen und 4 bestätigte Todesfälle. Also das geht da von 5. Mai bis 18. Mai. Das ist eine sehr kurze Timeline, das ist eine sehr schnelle Entwicklung und ganz plötzlich gab es sehr, sehr viele Fälle. Also das ist sehr besorgniserregend. Und wenn man sich die Zahlen von gestern anschaut, da kommen jetzt die Verdachtsfälle und die bestätigten Fälle zusammen. Gab es in der DRC, glaube ich, schon 1018 Infizierte, also Verdachtsfälle und bestätigte Fälle und 233 Tote. Auch Verdachtsfälle und bestätigte Fälle. Aber bei den Verdachtsfällen ist man sich da meistens schon relativ sicher. Und in Uganda gab es gestern eben schon 7 Fälle. Ich weiß jetzt nicht, ob alle davon bestätigt sind, aber ich glaube schon. Und einen Toten. Und von den 7 sind 2 Krankenhauspersonal, wo man nicht genau weiß, wie sich die angesteckt haben. Also man weiß nicht, die hatten anscheinend keinen Kontakt mit Ebola-Patienten. Die haben sich vielleicht bei Patienten angesteckt, wo man nicht wusste, dass die Ebola hatten. Und das ist natürlich auch problematisch. Das heißt, dass das schon etwas außer Kontrolle ist. Und das ist natürlich nicht gut. Und wie gesagt, die Zahlen sind sehr hoch. Also es ist durchaus möglich, dass das der zweitgrößte oder der größte Ebola-Ausbruch der Geschichte werden könnte. Einfach weil sich das so schnell entwickelt und weil man sehr spät detektiert hat. Teilweise eben auch, weil die falschen Tests angewendet wurden. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ein amerikanischer Arzt hat sich angesteckt, der Peter Stafford, der ist ausgeflogen worden, der wird in Deutschland behandelt momentan. Und es gab eben oder gibt eben auch relativ starke Reaktionen international auf den Ausbruch. Teilweise gibt es eben jetzt Travel Advisories, dass man in diese Regionen nicht hinfahren soll. Teilweise werden Leute, die eben zurückkommen aus diesen Regionen oder aus den Ländern, gescreent oder dürfen in bestimmten Ländern nicht mehr einreisen. In Uganda hat man jetzt anscheinend gesagt, es ist verboten, für kurze Zeit sich die Hand zu geben bzw. sich zu umarmen oder jeder unnötige physische Kontakt muss auch vermieden werden, um das einzuschränken. Also ich glaube, die versuchen da wirklich zu verhindern, dass es in Uganda, in Kampala zum größeren Ausbruch kommt. Und man muss dazu sagen, die hatten vor ein paar Jahren einen Ausbruch, ich glaube mit dem Sudan-Virus in Kampala. Und die haben das auch ganz gut eingedämmt. Also die wissen eigentlich, was sie tun. Die haben leider auch viel Erfahrung damit. Die USA, im Prinzip die Einreise von Personen aus der DRC, aus der Demokratischen Republik Kongo, aus Uganda und aus dem Südsudan verboten. Südsudan ist interessant, weil da gibt es eigentlich keine Fälle. Das gilt für alle, die ihr Visum haben, auch für Leute, die Green Cards haben. Aber US-Bürger dürfen nach wie vor einreisen, wenn sie in diesen Ländern waren. Die müssen aber über Washington DC einreisen und werden dann gescreent. Also die USA haben da relativ restriktive Maßnahmen getroffen. Also wie gesagt, der Ausbruch ist schon recht groß, aber man muss mal nochmal einordnen, wie groß das Risiko für einen globalen Ausbruch hier ist. Und das ist meiner Meinung nach sehr gering. Und das hat eben mit den Übertragungswegen von Ebola zu tun. das Virus kann nicht effizient über die Atemwege übertragen werden. Und es kann relativ leicht durch Schutzmaßnahmen, das Tragen von Handschuhen, das Tragen von Schutzausrüstung, Isolation und Quarantäne und so weiter und so fort aufgehalten werden. Also ich nehme an, dass es, wie gesagt, zu einem großen lokalen Ausbruch kommt, dass das aber global an sich kein größeres Problem werden wird. Und ich glaube, wenn man in Österreich oder in Deutschland wohnt, nicht in diesen Ländern war und keinen Kontakt mit jemandem hatte, der eben sich mit Ebola angesteckt hat, ist das eigentlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr geringes Risiko und kein Problem. Aber ich glaube, es kommen vier erschwerende Fakten hier dazu, warum dieser Ausbruch an sich problematisch ist und vielleicht auch schwerer einzudämmen ist. Die erste Erschwernis ist eben, dass der Ausbruch relativ spät erkannt wurde, als es schon sehr viele Infizierte gab. Und umso später man das erkennt, umso schwieriger ist das einzudämmen. Und wir haben eben schon mit Kampala Fälle in einer großen Stadt. Goma ist auch nicht so klein, da gibt es auch schon Fälle. Und im städtischen Umfeld ist das natürlich noch schwieriger aufzuhalten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben keine Impfstoffe und Therapien für dieses Bundibugyo-Ebola-Virus. Die zwei zugelassenen Ebola-Impfstoffe sind spezifisch für Ebola Zaire. Es gibt Daten aus Tiermodellen, aber sehr wenige Daten und auch nicht besonders robuste Daten, dass einer dieser Ebola-Impfstoffe vielleicht etwas Schutz gegen Bundibugyo bietet, durch kreuzreaktive Antikörper und T-Zellen vielleicht. Wie groß dieser Schutz dann wirklich ist, wenn man den Impfstoff anwendet, ist unklar. Es zahlt sich meiner Meinung nach wahrscheinlich schon aus, den anzuwenden. Man muss sich das aber mal anschauen, wie es da ausschaut mit dem Risiko- und Benefit-Ratio. Diese Impfstoffe kommen ja natürlich auch mit einem Risiko. Aber es macht wahrscheinlich Sinn, auch wenn der Effekt sehr klein ist und man wahrscheinlich nur sehr geringe Effektivität hat gegen diesen Stamm, macht es wahrscheinlich Sinn, den Impfstoff anzuwenden. Aber ideal ist das nicht. Und das gleiche Problem haben wir mit den monoklonalen Antikörpern, die man eben verwenden kann, um Ebola-Patienten zu behandeln. Die sind alle spezifisch für Ebola Zaire. Einer der Cocktails, also da kommen drei unterschiedliche Antikörper zusammen. Einer dieser Cocktails, der von Regeneron, einer amerikanischen Firma, entwickelt worden ist, beinhaltet einen Antikörper, der vielleicht Aktivität gegen Bundibugyo hat, aber da hat man eben auch nicht besonders viele Daten. Es gibt Impfstoffe und monoklonale Antikörper, die gegen Bundibugyo funktionieren, die man entweder extra dafür entwickelt hat oder die so entwickelt wurden, dass sie alle Ebola-Spezies abdecken, aber die sind eben noch nicht so weit in der Entwicklung, dass sie jetzt im Menschen angewandt werden können. Also da hat man leider einen Rückstand, das ist noch nicht so weit entwickelt. Das wird wahrscheinlich jetzt passieren. Aber die Impfstoffe und Antikörper sind eben jetzt noch nicht besonders hilfreich, weil sie eben nur im Labor getestet wurden. Der dritte Punkt ist, dass es in der Gegend, wo es zu dem Ausbruch gekommen ist, ziemlich viele Unruhen gibt, im Prinzip Bürgerkrieg. Da gibt es einerseits die Congo River Alliance und bewaffnete Gruppen, die eben zu dieser Congo River Alliance gehören. M23 ist eine dieser bewaffneten Gruppen. Da mischen auch bewaffnete Gruppen aus Burundi und Ruanda anscheinend mit. Ein bisschen nördlich von dem Gebiet gibt es die Allied Democratic Forces aus Uganda, das ist eine Islamistengruppe. Und dann gibt es natürlich auch die Armee der Demokratischen Republik Kongo, die versucht, die zurückzudrängen. Ich glaube, die Armee aus Uganda ist da auch mitbeteiligt auf der anderen Seite. Und da gibt es eben viele Gebiete, die von Rebellen kontrolliert werden. Ich glaube, Goma wird momentan auch komplett von Rebellen kontrolliert. Und das macht es natürlich überhaupt nicht einfach, diesen Ausbruch einzudämmen, wenn man sich nicht frei bewegen kann, weil es zu Aggressionen kommt und weil das Gesundheitspersonal das versucht, diese Ausbrüche einzudämmen, weil die natürlich auch gefährdet sind, dass sie da in einen bewaffneten Konflikt reinkommen. Das ist in der Vergangenheit in der Gegend auch schon passiert. Und der vierte Punkt, und der ist auch problematisch, ist natürlich, dass da die Hilfe der Amerikaner wegfällt, größtenteils. Also solche Ausbrüche, da gab es normalerweise sehr viel kompetente Unterstützung aus den USA, über USAID, aber auch über andere Agencies, CDC, NIH und so weiter und so fort. Und das fällt eben jetzt auch weg. Also die WHO und die lokalen Behörden und die Europäer machen da schon sehr viel und helfen. Aber ich glaube, das ist schon problematisch, dass da viel von der Kapazität, der amerikanischen Kapazität wegfällt. Und das wird natürlich auch nicht helfen, was jetzt die Eindämmung des Ausbruchs betrifft. Also, wie gesagt, um das Ganze zusammenzufassen, das ist ein spät erkannter Ausbruch mit einer Ebola-Spezies, gegen die man keine Impfstoffe oder monoklonalen Antikörper haben. Das ist wirklich eine Tragödie für die lokale Bevölkerung dort. Es ist anzunehmen, dass das vielleicht der zweitgrößte, vielleicht sogar der größte Ebola-Ausbruch wird in der Geschichte. Es wird sich eindämmen lassen. Man kann Ebola effizient eindämmen. Es gibt hier erschwerende Faktoren. Es ist nicht anzunehmen, dass es zu einem globalen Ausbruch mit Ebola kommt. Das ist auch in Westafrika 2013 bis 2016 nicht passiert. Und das hat eben mit dem Übertragungswegen zu tun, weil es wirklich nahen Kontakt bzw. Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder kontaminierten Objekten benötigt, um das Virus zu übertragen. Das Virus ist nicht sehr effizient, was Übertragung über die Atemwege betrifft. Und deshalb, glaube ich, wird das kein globales Problem. Aber ich glaube, was man lernen kann, ist, und das hat man auch bei dem Andesausbruch vor ein paar Wochen gesehen, dass wir nicht vorbereitet sind auf diese Dinge. Man kennt diese Viren, man weiß, die haben das Potenzial, Ausbrüche zu verursachen. Man bereitet sich auch zum gewissen Teil vor. Also es gibt ja Impfstoffe und monoklonale Antikörper, aber die werden eben nicht weit genug entwickelt, weil das sehr teuer ist, um die dann anwenden zu können. Wir hatten das bei Andes, da gibt es auch Impfstoffe in der Entwicklung, monoklonale Antikörpertherapien in der Entwicklung, aber nichts, was man konkret verwenden könnte, weil es eben noch nicht in Menschen getestet wurde. Und das ist genau das Gleiche wie mit Pundibugyo. Und das ist natürlich problematisch. Ich glaube, man muss sich einfach besser auf diese Dinge vorbereiten und das Geld investieren, um diese Impfstoffe, um diese Therapien in Menschen zu testen, damit die dann verfügbar sind, wenn es wirklich zu einem Ausbruch wie hier kommt. Also das war's mit Pundibugyo. Ich werde vielleicht in den nächsten paar Wochen nochmal ein Update geben. Schauen wir mal, wie sich die Situation entwickelt. Bei Andes ist recht ruhig, da gab es 2 neue Infektionen. Vielleicht gebe ich dazu auch nochmal ein kurzes Update. Aber der Ausbruch scheint am Abklingen zu sein, was im Prinzip zu erwarten war und was auch gut ist. Ja, das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen, Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Ich möchte nochmal auf die anderen Episoden verweisen. Es gibt eben eine Episode, wo es mehr Details zu Ebola gibt und auch zur Geschichte. Und dann gibt es noch eine andere Episode zum Marburg-Virus, das eben auch ein Filovirus ist, das ähnliche Erkrankungen verursacht. Und dann gibt es noch eine Episode zum Jovio-Coeva-Virus, das eben ein Filovirus ist, das in Europa vorkommt. Interessant, aber momentan nehmen wir nicht an, dass das Fälle in Menschen verursacht. Das war der Hinweis auf die vergangenen Episoden und wie immer, wenn Ihnen der Podcast gefällt und wenn Sie das unterstützen wollen, können Sie das auf Steady tun. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.